Sie bleibt als staatliche Aufgabe bestehen, die auf jeden Fall zu erfüllen ist, aber erst, nachdem sich alle anderen am Lohn bedient haben, dann hat der Lohnarbeiter seinen Reproduktionsdienst mit dem Rest hinzukriegen. Das ist die Pflicht, die er hat. Das ist seine Aufgabe in seinem Privatleben. Mit dem Rest muss er es hinkriegen. Also wohlgemerkt, dass die Reproduktionsaufgabe in der Hierarchie der Funktionen, die der Lohn erfüllt, ganz unten angesiedelt ist, heißt nicht, dass seine Erledigung nicht interessiert. Es heißt nur, dass es Privataufgabe der Lohnempfänger ist, egal wie schwer es den Verdienern auch fällt. Es ist ihre Privataufgabe, die sie zu erledigen haben. Nur wenn beziehungsweise wo es vielleicht gar nicht mehr geht, also wo mit dem privat verfügbaren Restlohn erkennbar von der Reproduktion der gesamten Arbeiterklasse so etwas wie funktionale Wohn- und Lebensverhältnisse nicht mehr zu bezahlen sind. Ja, da gibt es schon mal in der Vergangenheit mehr als in der Gegenwart staatliche Zuschüsse. Da gibt es zum Beispiel mal Wohngeld, da gibt es zum Beispiel Kindergeld, da gibt es zum Beispiel den sozialen Wohnungsbau oder gab ihn. Und da gestattet der Staat seinem proletarischen Nachwuchs, dass er, während die Eltern ihre Jobs, ihre Schicht abreißen müssen, kostenlos im Kindergarten untergebracht werden. Man muss an der Stelle nicht noch einmal betonen, dass diese Hilfe nicht uneigennützig gewährt wird. Wohnen müssen Arbeiter mit ihren Familien. Irgendwo müssen sie schon ein Dach über dem Kopf haben. Auch wenn diese allerelementarste Lebensnotwendigkeit in diesen Breiten vielleicht auch ihren Restlohn überfordert. Einfach deswegen überfordern, weil der Vermieter, der Eigentümer von so einem Zeug, nicht im Traum daran denkt, auf sein Recht zu verzichten, aus seinem Hauseigentum ordentlichen Mietzins rauszuschlagen. Staatliche Hilfe, um das nur mal daran zu machen, will Wohnen überhaupt garantieren und zugleich dafür sorgen, dass das Interesse der Vermieter bedient wird. Das ist die Logik der Hilfe. Daran arbeitet der Staat sich mit seinen Hilfeleistungen ab, diese beiden Sachen unter einen Hut zu bringen. Reproduktion muss sein, die elementaren Lebensnotwendigkeiten müssen gehen. Wo sie mit dem Restlohn nicht gehen, gibt es Zuschuss. Der muss aber, wie gesagt, das Interesse aller anderen Eigentümer, Privateigentümer bedienen. Es bleibt also dabei, immer gehen die genannten Widersprüche, gerade auch in ihrer hierarchischen Durchsortierung, die Widersprüche zwischen den Diensten des Lohns zu Lasten der sogenannten privaten Haushalte der Lohnempfänger. Ihnen werden sie aufgeschultert. Sie müssen bei jeder Lohnsenkung, Steuererhöhung und so weiter größere Sparkunststücke vollbringen, da weder die Vermieter noch die Bäcker noch die Schlachter auf die Idee kommen, ihr Zeug billiger zu verkaufen, wenn andere sich erfolgreich am Lohn der Lohnarbeiter bedient haben. Soweit mein erster prinzipieller Teil. Teil 2. Wenn es noch eines Beweises bedürfte, dafür, dass immer zunächst am Restlohn gespart wird, wenn er in anderen Lohnfunktionen gedreht wird, dann liefert ihn jener neue Umgang mit dem Sozialstaat, der die aktuelle Politik der letzten Jahre, Kohl begonnen, Schröder vor allen Dingen, ausgezeichnet hat. Das will ich nur ganz kurz andeuten, weil ich annehme, diese Sorte Neubestimmung des Sozialstaats ist auch hier hinreichend geklärt worden. Nur ganz kurz dazu. Die Klage der Unternehmer, dass die Löhne auf dem Standort Deutschland zu hoch seien, um von ihm aus, von diesem Standort Deutschland aus, in der neuerdings total freigesetzten Konkurrenz auf dem Weltmarkt solche Siege einfahren zu können, die aus Deutschland ökonomisch und nicht nur fußballerisch eine imperialistisch beachtenswerte Weltmacht machen. Diese Klagen haben den Regierungen von Kohl über Schröder bis heute eingeleuchtet. Und wie? Gerade die wachsende Zahl von Arbeitslosen gilt ihnen, galt ihnen und gilt ihnen immer noch als Indiz dafür, dass der Lohn zu hoch ist. Sie haben für diesen Indikator einen einfachen Beleg. Wenn es nicht so wäre, dann wären die Leute ja nicht arbeitslos. Das zu widerlegen ist mir jetzt zu blöd. Der umfassende Angriff auf den Lohn, auf die Lohnhaupt- und Lohnnebenkosten, bestimmte die Sozialpolitik der letzten Jahre. Zur Erinnerung nur ein paar Stichworte. Jeder weiß, vermittels verschärfter Zumutbarkeitsklauseln für Arbeitslose wurde dafür gesorgt, dass das ganze Lohngefüge wie ein Fahrstuhl nach unten rutschte. Mit Abstandsgeboten wurde dafür gesorgt, dass möglichst niemand auf die Ideen kommen sollte, mit Sozialalmosen ohne Arbeit über die Runden zu kommen. Zwei erklärte Absichten der Agenda 2010. Die Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe zum Arbeitslosengeld II nach Hartz IV entlastete das Kapital von Lohnnebenkosten, senkte insgesamt die Lohnkosten. Der Staat hatte damit verfügt, dass große Teile der Arbeitslosen, vor allen Dingen Langzeitarbeitslose oder sogenannte Unqualifizierte, für den Arbeitsmarkt, für den ersten regulären Arbeitsmarkt auch als Reserve nicht mehr brauchbar wären. Und er entsorgte sie in die ALG-2-Existenz mit den 351 Euro plus, nicht ohne ihnen deutlich zu machen, dass sie damit noch längst nicht aus der Pflicht entlassen wären, Beweise ihrer Arbeitsbereitschaft anzutreten. Sie sind ganz schön drangsaliert worden und werden es immer noch, das weiß jeder, der damit was zu tun hatte, auf welcher Seite auch immer. Billiglohnformen wie Teilzeitarbeit, Minijobs, die ehemaligen 630 D-Mark-Jobs wurden aus ihrer ehemaligen funktionellen Beschränkung als Zuverdienstlohnformen befreit und immer mehr zu regulären Lohnformen erklärt, was natürlich auch wiederum bedeutet, dass neue Maßstäbe für die Entlohnung von Vollzeitlöhnern in die Welt gesetzt werden, siehe Fahrstuhl nach unten. Kurz, der Lohn wurde als Standortressource so instrumentalisiert, dass, und das ist das Wichtige, meine ich, das erste Wichtige an dem, was in den letzten Jahren hier passiert ist, dass seine erste Funktion, Kaufmittel für lohnende Ausbeutung, bedingungslos ins Recht gesetzt wurde. Bedingungslos ins Recht gesetzt wurde. Das ist nicht nur so dahingesagt, das ist festzuhalten. Das heißt übrigens keineswegs, dass der Lohn jetzt von der Erfüllung der anderen Aufgaben entlastet wurde. Im Gegenteil. Zusätzlich haben nämlich in den letzten Jahren findige Sozialstaatsreformer auch noch den Restlohn als Ergänzungsfonds, den privaten Einzelrestlohn, als Ergänzungsfonds für die Verwaltung, für die Abwicklung proletarischer Armut entdeckt. Und dies gleich doppelt. Zum einen dadurch, dass sie Teile des Lohns, besonders das privat aufgesparte, als Ressource für die sozialstaatlich anfallenden Kosten mit Beschlag belegten. Eine hübsche Schweinerei. Da haben die Menschen sich für die berühmten schlechten Zeiten etwas zurückgelegt, wohl wissend, dass die staatlichen Almosen die von den Sozialkassen dann kommen, nicht ausreichen, um in diesen berühmten schlechten Zeiten über die Runden zu kommen. Und kaum sind die schlechten Zeiten da, verrechnet der Staat das privat als Zusatz gedachte, angesparte mit seinen Almosen, so als hätten die Familien nur privat für seine Entlastung der staatlichen Haushaltskassen gespart. Schweinerei. Und zum anderen ist die zweite Art, wie der Restlohn noch als Sozialfonds in Beschlag benutzt wird, belegt wird dadurch, dass die Menschen mit ihrem Restlohn ab sofort privat für einen Teil jener Leistungen aufzukommen haben, die früher durchaus von Krankenversicherung und Rente mit abgedeckt waren. Man erinnert sich noch an den Spruch von Schröder zu Beginn seiner ersten Amtszeit: In Deutschland läuft niemand ohne Gebiss rum. Da kam er, glaube ich, gerade aus der Ukraine. Eine Redeweise, die heutzutage glatt wie eine Entmündigung der privaten Restlohnverdiener daherkommen muss. Weil umgekehrt gilt heute, dass die Menschen höchst eigenverantwortlich handeln dürfen. Wenn sie sich entscheiden, ob der von den Krankenversicherungen nicht mehr getragene Brille, Gebiss, Hüfte und was da alles ist, ob sie sich den noch in ihrer privaten Kalkulation unterbringen oder ob sie so etwas inzwischen zu den verzichtbaren Lebensnotwendigkeiten rechnen. Das ist das Zweite. Der private Lohn noch zusätzlich als Sozialfonds in Beschlag genommen. Eine hübsche Umkehrung alter Verhältnisse ist damit eingerissen, die auch nochmal die von mir entwickelte Hierarchie der Funktionen des Lohns, die der Lohn zu erfüllen hat, unterstreicht. Galt früher, ich glaube, es kommt niemand auf die Idee durch den Vergleich, die alten Zustände für gepriesen zu erachten, galt früher, dass, weil der Lohn des Einzelnen nicht für die Zeit reicht, in der der Mensch nichts verdient, dass die Armutsbetreuung per Umlage aus dem Lohn der Klasse staatlicherseits organisiert werden musste, also die drei Versicherungen, so gilt heute was ganz anderes. Weil heute die Zahl der Bedürftigen, vor allen Dingen die der Arbeitslosen, so gestiegen ist, und weil wegen des abgesenkten Einkommens selbst der Lohn der Klasse nicht mehr für die Armutsbetreuung ausreicht, wird ausgerechnet der jetzt doch weiter zusammengestrichene Restlohn des einzelnen Lohnarbeiters paradoxerweise, rücksichtsloserweise ergänzend mit Beschlag belegt. Das ist die Umkehrung, die gegenwärtig ist, die man sich mal klar machen muss. Übrigens, dass darüber die Reproduktionsfunktion des Lohns prekär werden könnte, nicht mehr erfüllt werden könnte, dass vielleicht darüber das für Lohnarbeit vorgesehene Arbeitsvolk nicht mehr sauber und genährt und körperlich fit und geistig willig seinen Dienst versehen und seine Familie beieinander halten könnte, ist eine Sorge, die zwar immer mal wieder in bestimmten Formulierungen als praktisch Bedachte aufscheint, aber doch in der praktischen Politik kleingeschrieben wird. Ob die das noch hinkriegen, welchen Zustand das Arbeitsvolk inzwischen hat, ob die noch als brauchbare Klasse fungieren, das ist eine Frage, die wird nicht beantwortet, die überantwortet man vielmehr, vielleicht sogar der eigenen Ideologie von der Überversorgung, Hochverdienerland, Glauben schenken, das überantwortet man, ich nenne es mal einen groß angelegten Test, mal schauen, ob sie es hinkriegen, ist der Standpunkt der Politik dazu. Mal schauen, allerdings nie ohne den Hinweis, die Pflicht haben sie schon, das mit dem Restlohn hinzukriegen. Und wenn nicht, stehe ich da und habe Instrumente, sie auf ihre Pflicht zu verweisen, wie ich unter der Abteilung Gratisleistung entwickelt haben. Jetzt sind wir bei Teil 3. Die neue Lage, die aktuelle Lage. Die Lage, in der jetzt von der Regierung in der ersten Woche gleich, inzwischen mehrfach wieder aufgelegt, Kombilohn, Mindestlohn, Niedriglohnsektor und so weiter wieder ins Gespräch gebracht worden sind. Dass der Regierung dies einfällt, ist kein Zufall, verdankt sich auch nicht der Langeweile der Kanzlerin, sondern hat seine Gründe. In einer ersten Bilanz der Politik der Schröder-Regierung, was Hartz IV anbelangt, hat nämlich die Große Koalition festgestellt, dass sie diese Reform einfach zu teuer kommt. Zu teuer heißt immer mehr, als wir dafür ausgeben wollen. Was anderes heißt zu teuer nicht. Mehr, auch als veranschlagt worden ist, müssen Bund, Länder, Kommunen aufbringen. Was schon, das soll man gar nicht leugnen, deren Haushalte auch ein wenig durcheinander bringt. Was übrigens bei dieser Debatte über Hartz IV nie erwähnt wird, neben dieser negativen Bilanz, viel zu teuer, Missbrauch, auf den ich gleich zu sprechen komme, ist, dass dieser Negativbilanz nach Maßstäben des Staates durchaus eine Positivbilanz gegenübersteht. Ich will sie nur einfach der Vollständigkeit halber erwähnen. Die Positivbilanz von Hartz IV heißt, ich habe es ja eigentlich in meinem zweiten Abschnitt gesagt, der Lohn ist als Standortressource brutal zusammengestrichen worden, hat sich als Standortressource bewährt. Der Lohn ist als Hauptlohn und als Nebenlohnkost zusammengestrichen worden, durch Billiglohnjobs, die arriviert sind, nochmal ein neuer Impuls für die Absenkung des Lohns auf dem Arbeitsmarkt durchgesetzt worden. Und schließlich konnte man, das ist das Einzige, was man lesen konnte, dass die Bundesagentur für Arbeit inzwischen einen Überschuss von 4,6 Milliarden gemacht hat. Naja, ist ja nichts. Die Regierung hält es aber mit der Negativbilanz von Hartz IV. Sie bilanziert negativ, natürlich, auch das ist ihr klar, ihr eigenes Werk. Nämlich den Beschluss, mit dem, ich nenne das mal in aller Vorsicht, dem Beschluss, mit dem lange Zeit gepflegten, bis zu Schröder vielleicht, Kohl ging's los, gepflegten Idealismus aufzuhören, alle Langzeitarbeitslosen würden irgendwann vielleicht wieder Arbeit finden, wenn man sie nur lang genug mit dem damaligen Arbeitslosengeld und der Arbeitslosenhilfe betreut. Mit Hartz IV wurde damit, wie gesagt, Schluss gemacht und alle Langzeitarbeitslosen wurden mit den Sozialhilfeempfängern in einen Topf gesteckt. Ihre Substanzhilfe, ich habe es gesagt, wurde reduziert. Das entlastete die Arbeitslosenversicherung erheblich, belastete aber die Länder und Kommunen. Und genau darin entdeckt die Regierung Merkel und Müntefering, übrigens dem Bund natürlich genauso, da gibt es so merkwürdige Absprachen, will ich jetzt nicht erzählen. Und genau darin entdeckt die Regierung Merkel und Müntefering den Skandal. Da bekommen doch glatt, heißt ihr Befund, Leute fürs Nichtstun Geld, heißt es. Da fördert doch glatt Hartz IV den bezahlten Müßiggang. Am schönsten hat es mein Freund Hans-Ulrich Jörges vom Stern formuliert, muss ich unbedingt erzählen, unter der Überschrift Der Kommunismus siegt. Marx schrieb in seiner Kritik des Gothaer Programms der Sozialdemokratie, nun gelte der Grundsatz, jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen. Die Befreiung von Arbeit, die Alimentierung der Bedürfnisse garantiert heute ausgerechnet jenes System, das unter heftigen politischen Wehen geboren wurde um Arbeitssuchende wie Arbeitsverweigerer zu jeder Art von Beschäftigung zu pressen, Hartz IV. Der scheinbar brutalste Abbau der Stütze in der deutschen Sozialgeschichte entpuppt sich als ihr komfortabelster Ausbau. Arbeit wird verhöhnt, Nichtstun belohnt. Der Kommunismus siegt. Nun gut. Die Formulierung, wie man sie von Müntefering und Gloß und Merkel und so weiter hören kann, da würden doch glatt Leute fürs Nichtstun bezahlt, ist, wenn man es im Moment mal sachlich nimmt, natürlich nicht richtig. Denn weder bekommen die ALK-2-Empfänger Almosen dafür, damit sie nichts tun, noch bekommen sie deswegen Arbeitslosengeld, weil ihr Lohn noch darunter liegt. Wenn auch am Arbeitsmarkt keine Entlastung eintritt, dann muss die Hartz-IV-Reform noch einmal gründlich reformiert werden als der Beschluss. Leute, die für Nichtstun bezahlt werden, machen etwas falsch, da muss eine Reform her. Darauf hinzuweisen ist, dass alle Abteilungen der umgebauten Bundesagentur für Arbeit sich natürlich, das ist der andere Grund, warum das nicht stimmt, dass sie fürs Nichtstun bezahlt werden, sich rühren um die Aussortierten bemüht haben, um sie in soziale Dienste unterzubringen.